Plattsport, der Sportpodcast.
Es ist 13 Uhr und 9 Minuten. Eishockeyzeit, Plattsportzeit in Berlin. Mein Name ist Martin Tetzlaff. Ich befinde mich auf der Havel, auf einem Hausboot und habe heute vor, mit euch ein bisschen in der Westberliner alten Soße rumzurühren und mal zu gucken, was da so los war, und habe dafür einen wahnsinnig spannenden und, wie ich jetzt schon sagen kann, super sympathischen Gesprächspartner an meiner Seite. Ich begrüße den ehemaligen Eishockeyspieler, jetzt, ich würde ihn nennen, Unternehmer, Gastronom, Eventmanager, gelernten Physiotherapeuten, Harald Windler. Hallo.
Hallo, ja, das stimmt. Bis jetzt ist alles richtig, was du gesagt hast.
Oh, okay, dann bin ich ja schon sehr erleichtert. Ja, also ich muss auch gleich von Anfang an sagen, wir hatten das längste Vorgespräch, das ich bisher hatte. Also wir haben uns über eine Stunde über unser Thema, worüber wir heute sprechen wollen, unterhalten. Das Thema ist eines, was mir sehr am Herzen liegt, weil es für mich als Westberliner Kind eine ganz große Bedeutung hatte und irgendwie auch immer noch hat. Es geht um den Eishockeyverein BSC Preußen, der von 1983 bis 1995 unter dem Namen spielte, später unter anderen Neugründungen nach neuen Namen, Umfirmierungen, Konkursen, Insolvenzen als Preußen Devils und später als Berlin Capitals in die Geschichtsbücher einging und unterging. Und Harald, du bist selber Spieler bei den Preußen gewesen. Das ist ja auch
genau,
richtig.
Genau.
Und deine Geschichte mit den Preußen konnte man letztens auch im Tagesspiegel nachlesen. Da hat der nette Kollege Klaus Vetter einen sehr langen Text geschrieben über dich und deine Geschichte mit diesem Verein und über deine Karriere und was es bei dir gemacht hat. Und das war für mich tatsächlich auch die Initialzündung, jetzt mal mit dir Kontakt aufzunehmen. Und durch einen glücklichen Zufall haben wir auch noch einen gemeinsamen Bekannten, der an der Stelle sehr gegrüßt sei. Und ich will mit dir über deinen Verein reden, für den du gespielt hast, und auch über deinen Vater, weil dein Vater hat diesen Verein 1983 gegründet.
Genau.
Wer war da alles mit dabei bei dieser Vereinsgründung?
Ja, aber wie du schon richtig gesagt hast, 83 wurde der Verein gegründet, damals von meinem Vater, damals von Heinz Klopstech hieß er. Viele Altberliner können sich gut an ihn erinnern. Uli Bachmann war dabei. Und ja, diese drei haben diesen Verein eigentlich 83 gegründet. Entstanden aus einer Fusion von damals auch Berliner Schlittschuhclub. Und haben damals sich einen amerikanischen Trainer genommen, den Jim Setters, der damals eine Mannschaft komplett zusammengestellt hat. Und diese Mannschaft durfte damals in der zweiten Liga starten. Und es fing alles sehr, sehr erfolgreich schon an, weil die Mannschaft war gut zusammengestellt. Unter anderem mit auch ein paar Altberliner Spielern wie damals gab es Leute wie Michael Wanner, das waren jetzt keine direkten Berliner, aber Karis Lanina, alles ehemalige Oberligaspieler. Und dann kam gemischt mit Spielern wie, können Sie vielleicht auch erinnern, Rick Hindmarch, George Pesut, dann Toni Thiel war im Tor. Und da ging es halt dann relativ schnell, dass dieser Verein in Berlin erfolgreich war und auch unglaublich viele Zuschauer anlockte.
Damit haben wir ja schon mal eine große Klammer um das ganze Thema herum gemacht. Ich würde erstmal ganz kurz fragen, nur dass man dich sozusagen heute schon mal so ein bisschen einordnen kann. Oder? Mikrofon kaputt. Nee. Was dein Beruf heute ist. Also erstmal, wo befinden wir uns hier und was machst du hier eigentlich?
Genau, wir befinden uns hier tatsächlich auf meinem Hausboot. Die Idee entstand mal vor 5 Jahren. Da habe ich mir überlegt, naja, Mensch, man müsste mal ein neues Businessprojekt starten. Und da hatte ich mir gedacht, Mensch, so ein Hausboot wäre mal eine Idee, wo man halt mal so Business-Meetings zum Beispiel auch oder Podcast machen kann.
Oh, wir kommen jetzt öfter vorbei.
Genau, oder auch mal einen schönen Geburtstag oder eine Hochzeit. Und da habe ich mir dieses Hausboot bauen lassen in Dresden. und habe das dann hier rübergefahren und ja, dann ging es halt relativ schnell los, dass auch prominente Gäste hier drauf waren. Helene Fischer kam vorbei mit der ganzen Band, Lena Meyer-Landrut kam vorbei und dann hat sich das so rumgesprochen, dass halt ich das als Businessprojekt machen konnte. Und ursprünglich bin ich ja Physiotherapeut, hatte 20 Jahre eine Praxis am Kudamm, die habe ich letztes Jahr verkauft, weil ich einfach keine Zeit mehr dafür hatte und außerdem mir das auch hier viel mehr Spaß macht. Und dann kam es auch noch dazu, dass ich natürlich durch den Liegeplatz, den ich hatte, das Glück hatte, dass der Yachthafenbesitzer, wo man ja das Boot hier liegen hat, verstorben ist. Das große Glück war, dass die Erben sich letztendlich für mich entschieden haben, diesen Yachthafen auch noch zu erwerben, den ich jetzt komplett umgestaltet habe als Eventgelände, wo man sehr schöne Hochzeiten feiern kann, wo man Kochevents machen kann. Ich habe hier 60 Boote an Liegeplätzen, wo man halt oder die Bootseigner ihren Liegeplatz haben. Ja, macht mir sehr viel Spaß. Das Schöne ist, es kommen immer freundlich, gut gelaunte Gäste. Man hat immer einen abwechslungsreichen Tag und man hat natürlich mit dem Wasser ein Erholungswert, den man natürlich nirgendwo finden kann so schnell.
Nochmal kurz zu dem Physiotherapeuten. Das muss ja so ein Eishockey-Ding sein. Der ehemalige Eishockey-Nationalspieler Rick Goldmann ist ja auch jemand, der zwei Physiotherapie-Praxen hat. Hat das was damit zu tun, dass Eishockeyspieler eigentlich während ihrer Karriere öfters mal zum Physiotherapeuten müssen als normalsterbliche Menschen?
Ja, ich hatte damals, wo ich 17, 18, 19 war, auch meine schulischen Leistungen waren alle nicht so gut. Meine Eltern haben gefragt, was willst du denn bloß machen? Ich wusste selber nicht, was ich machen sollte. Und dann war es so, dass ich auch mal so kleine Verletzungen hatte und natürlich in der Physiotherapie auch war. Und dann kam mir einfach der Gedanke, Mensch, der Physiotherapeut, das passt ja gut mit Sport zusammen. Und dann habe ich diese Ausbildung begonnen. War auch genau das Richtige. Die dauert 3 Jahre. Und am Ende habe ich dann mit 22 die Ausbildung beendet. Habe nebenbei als Profi Eishockey gespielt und nebenbei immer ein bisschen gearbeitet, mich fortgebildet, bis ich dann beim Karriereende gesagt habe, okay, jetzt kann ich mich selbstständig machen als Physiotherapeut und habe dann angefangen, eine Praxis zu suchen und habe die damals am Kudamm gefunden und die 20 Jahre behalten.
Zum Ende deiner Karriere kommen wir später. Also wie gesagt, vor allem kennt man dich als Spieler vom BSC Preußen, ein Verein, den dein Vater gegründet und auch 12 Jahre geleitet hat. Ich würde erstmal gerne wissen, aus was für einem Milieu kommt ihr eigentlich, die Windlers? Also was hast du für eine Kindheit gehabt und wie kommt man als Westberliner Kind, also quasi umrundet von der Mauer, zum Eishockeysport?
Ja gut, also ich bin ja so ein typisches Charlottenburger Kind, Neuwestend großgezogen, sehr konservativ eigentlich aufgezogen worden. Mein Vater war früher schon immer mit dem Eishockey verbunden, vor allem damals beim Berliner Schlittschuhclub, wo er Schatzmeister war, wo auch damals zwischen 74 und 77 der Schlittschuhclub auch, ich glaube, das letzte Mal deutscher Meister wurde. Und dann war das halt dann irgendwann so, dass natürlich unterm Weihnachtsbaum mal eine Eishockeytasche stand als 7-Jähriger. Und habe ich damit angefangen, hat mir Spaß gemacht und habe das dann so weitergeführt, ja.
Also während andere Kinder zum Klavierunterricht mussten, hat man dich dann in die Jaffee-Straße geschickt.
Genau, damals noch die Glockenturmstraße, später die Jaffee-Straße, genau. Und ja, da wurde ich Gott sei Dank nicht gezwungen. Ich habe es irgendwie auch noch freiwillig gemacht, aber ich bewundere alle Eltern, die ihre Kinder zum Eishockeysport schicken, weil ich kann jedem immer nur empfehlen, Tischtennis ist eine leichtere Tasche als eine Eishockeytasche für eine Mutter zu schleppen. Und das ist schon bewundernswert, wer das dann seinem Kind ermöglichen möchte.
Naja, nicht nur Gewicht, auch allein so ein Tischtenniskelle kostet, glaube ich, weniger. Und
du, genau.
Also ich habe mal so amateurmäßig im Poststadion Streethockey gespielt, damals Ende, Mitte der 90er Jahre und erstmal stinkt das wie Schwein.
Das stimmt,
das
allerdings.
Das muss man auch ertragen.
Ja, das irgendwann verliert man den Geruch, aber es stinkt.
Ich hoffe, man wird nicht selber dann zu diesem Geruch. aber es ist halt eben auch eine Sache, erstmal muss man so eine hohe Take-Shit-Grenze haben, diese ganzen Schmerzen, die man permanent erfährt, auch auszuhalten und die Verletzungen und so weiter. Aber tatsächlich ist es halt eben auch wahnsinnig teuer. Also ich habe damals für ein Apfel und Ei für, glaube 200 Mark so diese Ausrüstung, die man abgekauft. Und das Geld muss man ja auch erstmal woher. Und wenn man dann als Eltern seine Kinder quasi dahin bringt oder sein Kind hinbringt, stelle ich mir wahnsinnig teuer vor.
Ja, Schlittschuhe alleine kosten ja schon 600 Euro, gute, die man braucht als Eishockeyspieler. Alles Weitere, also am Ende kostet eine Ausrüstung zwischen 1.000 und 2.000 Euro mindestens, nicht?
Und die Kinder wachsen ja auch noch.
Die wachsen auch noch, das muss man auch wieder ändern, alle eigentlich fast jedes Jahr. Und dann kann man sich zusammenrechnen.
Also wie ist denn das? Also ich bin, wie gesagt, überhaupt nie Eishockeyspieler gewesen. Wie ist das, wenn man Schlittschuhe hat und man kriegt Schlittschuhe für ein Jahr? Man wächst ja auch permanent. Ist ja nicht so, dass man erst nach einem Jahr über Nacht auf einmal wächst, sondern man spielt ja mit viel zu großen Schlittschuhen. Wie kommt man damit zurecht?
Nee, man nutzt schon die Schuhgröße, die man auch hat. Und man muss halt natürlich jedes Jahr wieder neue kaufen. Nicht? Also das ist gang und gäbe. Ein bisschen Glück. Wenn man ein guter Eishockeyspieler ist, bezahlt es manchmal noch der Verein, wenn man in einem ist, der ein bisschen finanziell noch gut strukturiert ist. Dann geben die für die Nachwuchsabteilung noch Geld aus. Aber ansonsten ist es eine teure Nummer.
Du hast ja auch schon die ganze Zeit als Jugendspieler bei den Preußen gespielt,
genau.
Die dann 83 gegründet wurden. Dazu kommen wir auch nochmal gleich. Wann hast du eigentlich gemerkt in deiner Altersklasse, dass du ein bisschen besser bist als die anderen?
Ja, das geht meistens davon hervor, dass man die meisten Tore schießt in der Mannschaft. Da merkt man das relativ schnell. Ja, ich hatte immer, ich bin ja im Nachwuchsverein schon immer irgendwie einer gewesen, der dazu gezählt hat, mit den meisten Scorerpunkte zu haben, die meisten Tore. Und dann irgendwann entwickelt man ein bestimmtes Talent, wo viele sagen, naja, okay, daraus kann man was werden. Wie weit es dann später geht, wird es auch immer meistens erst als 17-, 18-Jähriger entschieden, wie man sich vom Körperbau entwickelt. Das ist ja auch mal beim Eishockey wichtig, nicht? Ich war immer sehr schlanker, dünner Spieler. Ich wollte eigentlich immer viel breiter und kräftiger werden, was mir aber allerdings auch erst später ab 25 gelungen ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und wann hast du dir dann tatsächlich, also du sagst jetzt so 18 Jahre ist so ein Moment, wenn man quasi körperlich sich nochmal wahnsinnig verändert aus so einem dünnen Schlags, der ich übrigens auch war, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, so ein Strich in der Landschaft.
Noch geht's bei dir.
Wie bitte was?
Noch geht's bei dir.
Ah, danke, danke. Ja. Wir reden mal in 5 Jahren wieder. Es wird immer schlimmer. Wann tatsächlich war dann 18 auch so der Moment, wo du gemerkt hast, jetzt entwickelt sich mein Körper so sehr, dass es dann auch reicht, irgendwann mal oberklassig oder im Profibereich zu spielen?
Ja, das ist, der Körper ist halt natürlich vom Vorteil beim Eishockeyspieler. Jeder weiß, was das für eine robuste Sportart ist. Wenn man da natürlich kräftig im Oberkörperbereich ist, dann hat man auch eine ganz andere Darstellung gegenüber beim Trainer, nicht? Also, aber ich hatte natürlich den Vorteil, ich war technisch immer sehr stark, schlittschuhläuferisch ging immer bei mir so, aber ich habe halt viel durch Technikübersicht ausgeglichen. Und dann ist es ja immer auch nach Spielsystem, kommt es darauf an, wie der Trainer ihn einsetzt, und dann macht man halt was daraus.
Wir werden jetzt eine Sache machen, die wird jetzt in unserem Gespräch wahrscheinlich öfter passieren, dass wir zu dir kommen und dass wir dann immer wieder auch zu deinem Vater kommen, der sozusagen diesen Verein ja, wie gesagt, mitgegründet hat und der auch im Laufe deiner Karriere für dich persönlich relevant wurde. Ob man das jetzt nun positiv in der Rückschau sieht oder negativ, werden wir ja später sehen oder der Hörer kann es auch beurteilen. Ich würde jetzt gern erstmal tatsächlich über deinen Vater sprechen. Ich habe mir hier so aufgeschrieben, dein Vater ist gelernter Bankkaufmann gewesen.
Genau.
Dann hat er später dieses Steakhouse am zentralen Omnibusbahnhof eröffnet oder gekauft.
Genau, das hat er gekauft, ja. Das war mal früher ein Restaurant, das war, glaube ich, mal ein Grieche drin, und dann hat er die Idee gehabt, natürlich ein Steakhouse daraus zu machen. Genau, und das hat er, ich glaube, in den frühen 80ern hat er das eröffnet.
Das war ja damals auch, glaube ich, soweit ich mich erinnere, in meiner Kindheit war das immer so absolut angesagt, ins Steakhouse zu gehen. Ja.
Das stimmt, das hat sich verändert. Also die Steakhäuser gibt es zwar jetzt wieder mehr in den letzten 5 Jahren, aber dafür eine ganz andere Qualität. Nicht? Jetzt ist früher war, dass man als Familie ins Steakhouse gegangen, das war eine tolle Sache. Jetzt Familien sieht man ja selten in Steakhäusern, weil jeder Italiener hat ein Steak.
Tja, so ändert sich auch die Speisekarte. Ja, genau. Darüber müssen wir heute aber nicht weiter näher reden, was da so alles passiert. Wie gesagt, du hattest ja vorhin schon angedeutet, dein Vater war Schatzmeister beim Berliner Schlittschuhclub. Ja. Wie kommt er überhaupt zu diesem Bezug zum Eishockey?
Mein Vater, ja, das war auch, der hat auch dann irgendwann mal jemanden kennengelernt, nicht, der auch Eishockey verbunden war. Das war damals der Heinz Lamprecht, das war damals der Präsident vom Berliner Schlittschuhclub, und der hat ihn einfach davon überzeugt, der war ja Bankkaufmann, ob er nicht die finanzielle Seite des Vereins machen möchte. Und dann hat er, wie jeder andere, ist zum Eishockey gegangen, hat sich dafür begeistert und hat dann irgendwann gesagt, okay, das macht er.
Der Berliner Schlittschuhclub ist ja dann Anfang der 80er in die Brüche gegangen. Genau. Und dein Vater hat dann mit den genannten Personen, auch mit deiner Mutter zusammen, ich glaube, man brauchte auch damals schon eine Mindestanzahl von Leuten, damit man einen Verein gründen kann, oder?
Das weiß ich jetzt nicht genau, aber das mit Sicherheit, ja, du brauchst mit Sicherheit eine Anzahl.
Also das Geburtsdatum des BSC Preußen ist hier datiert laut dieser auch nicht ganz unbekannten 10-Jahres-Bibel Bosse, Spieler, Coaches, BSC. Mhm. Auf den 29. April 1983. Und dein Vater wurde sofort erster Vorsitzender. Und du warst zu dem Zeitpunkt, du hast mir vorhin auch schon im Vorgespräch erzählt, du saßt auch bei dieser Vereinsgründung mit dabei. Also du bist quasi Zeuge der Geburt von diesem besonderen Verein. Inwieweit kannst du dich an all diese ganzen Schritte damals, die zur Gründung des Vereins führten, heute noch erinnern?
Ja, das war ja schon damals, waren ja viele negative Leute auch schon unterwegs. Und mein Vater war ja schon immer jemand, der auch sehr konsequent war und was durchsetzen wollte, wenn er es machen wollte. Ja, da gab es halt dann irgendwann die Mitgliederversammlung. Das war damals beim Berliner Schlitzclub, da kann ich mich noch dran erinnern. Da war ich 12 Jahre alt. Da hieß es schon von den Vereinsmitgliedern, die dazu stimmen mussten, dass es die Fusion zwischen Schlitzschuhclub und Berliner SC Preußen gibt, damit die in der zweiten Liga spielen durften. Schon großes Geschrei, dass es diesen Verein höchstens zwischen 2 und 5 Jahren geben wird. Und am Ende stellte sich raus, dass es einer der erfolgreichsten Vereine Deutschlands dann wurde.
Und erinnerst du dich auch noch an die ganzen Konflikte mit dem BFC Preußen, dem Fußballverein, der damals ja auch eine Eishockeymannschaft hatte? Da hat ja, glaube ich, dann der BSC Preußen die Lizenz übernommen, wenn ich mich
Genau. Sie brauchten ja eine Lizenz, nicht? Und die wurde dann halt ja, übertragen an den BSC Preußen. Ja, aber das ging dann halt mit ganz normalen bürokratischen Schritten voran.
Und die Preußen haben dann gleich in der zweiten Liga angefangen, obwohl man sich sportlich nicht qualifiziert hatte, weil in demselben Jahr dann die zweite Liga Nordwest, hieß sie damals, aufgestockt wurde.
Genau, so war es.
Also war es eine glückliche Fügung des Schicksals, gleich dort starten zu können.
Genau, die haben die dann halt aufgestockt und dadurch konnte Preußen dann da teilnehmen.
Dein Vater war offenbar, soweit ich mir das jetzt vorstellen kann, jemand, der sagt, also hier nichts mit halben Sachen machen, sondern mit 100% plus x Sachen angehen. Der wollte mit aller Macht wieder das West-Berliner Eishockey an die Spitze führen und engagierte den alten Schlittschuh-Club-Helden Lorenz Funk wieder für den Verein. Hat insgesamt, so denn man dieser BSC Preußen-Bibel Glauben schenken darf, auch eine Menge Geld in die Hand genommen, was ich übrigens auch hatten wir vorhin ja schon, sehr, sehr, sehr interessant finde, dass in diesem Buch tatsächlich auch dann so Summen genannt werden für bestimmte Spieler, wie viel man ausgegeben hat, um Spieler vom Schlittschuhclub zu den Preußen zu holen, damit man gleich von Anfang an eine schlagkräftige Mannschaft haben kann. Und irgendwie hat das dann auch geschafft. Man konnte sich dann irgendwie einigen. Wieso war dein Vater eigentlich so vernarrt, in der Stadt wieder Eishockey zu installieren? Also ich meine, er ist ja, wie gesagt, zwar Schatzmeister beim Schlittschuhclub gewesen, aber er hat nicht diese Eishockey-DNA von jüngster Kindheit offenbar gehabt.
Das stimmt, ja. Mein Vater war halt auch jemand, der halt immer irgendwie, ja, natürlich auch eine kleine Profilneurose hatte. Er war jemand, der natürlich auch gerne im Zentrum von der Politik, von der Öffentlichkeit gerne stehen wollte, aber das war jetzt auch alles im positiven Sinne gemeint. Also er liebte diesen Sport, ja, er liebte diesen Sport Eishockey. Er wollte halt einfach mal aus einem Verein was machen, was einer der erfolgreichsten Vereine Deutschlands werden sollte, ja. Und das ist halt natürlich mit einer Energie behaftet, die er in den Laufe der Jahre immer weiterentwickelte. Und am Ende ist es ja auch irgendwie ein bisschen was draus geworden.
Das kann man durchaus sagen. Aber wie gesagt, er hat doch sehr viel Geld in die Hand genommen, um dann, dass es nicht gleich wieder in die Hose geht. Du sagst, man hat Stimmen gehabt, die gesagt haben, naja, noch nach einem Jahr seid ihr futsch. Die besten Optimisten sagten, nach 5 Jahren ist Feierabend. Woher kommt dieser urbändige Wille bei deinem Vater?
Ja, also im Endeffekt, natürlich hat er auch viel eigenes Geld reingesteckt. Er hatte dann, glaube ich, mit der Raiffeisen Köpenicker einen guten Partner gehabt. Und es war natürlich ein absolutes Risiko, was die damals gehabt haben. Ja, es war halt, die hatten natürlich das große Glück, dass es kein Erstligafußball in Berlin gab. Ja, es gab eigentlich gar nichts großartig an Sport in West-Berlin. Und
hat das dein Vater seinerzeit alles im Blick gehabt? War das so bewusst, die Entscheidung?
Nee, ich glaube, das haben die gar nicht so sehr gedacht. Die wussten, Eishockey wollen wir hochbringen. Ja, und die haben natürlich, das war ein absolutes Risiko für alle Seiten. Das hätte auch sofort in die Hose gehen können. Aber es wurde halt von Anfang an gut gemacht. Ja, er hatte gute Partner, wie auch mit dem Lorenz Funk. Das war eine Berliner Ikone, er war bekannt. Und sie haben halt gemerkt, dass die Zuschauer in Berlin heiß auf Eishockey sind, nicht?
Du hast ja Lorenz Funk dann wahrscheinlich auch öfters kennengelernt, auch gerade in der Anfangsphase vom BSC Preußen. Der war ja in Riesersee seinerzeit und war, glaube ich, relativ schnell für die Idee zu gewinnen, nach Berlin zu kommen, auch diesen Verein groß zu machen. Was war Lorenz Funk für ein Typ und warum hat er diesen Berlin-Bezug gehabt, dass er tatsächlich alles stehen und liegen lässt und nach Berlin zu euch kommt?
Naja, Lorenz Funk war ja schon in den 80er Jahren auch da, nicht? Oder beziehungsweise auch in den 70er Jahren. Das war ja, er hat ja auch eine deutsche Meisterschaft mitgemacht und so. Also der Lorenz Funk war ja immer ein Spieler, der Jahrzehnte schon vor Preußen auch schon da war. Ja? Super lieber, herzlicher Mensch. War jemand, der, ich glaube, er ist ein Rekordnationalspieler immer noch, aber einer, der halt natürlich, obwohl er Bayern war, fast Berliner war, weil er Berlin geliebt hat und auch man konnte sich mit ihm identifizieren. Es war halt eigentlich wie so ein Berliner Junge.
Hat er auch später dann bei den Eisbären weitergemacht in der Stadt.
Genau.
Der BSC Preußen ist, wie gesagt, 83 gegründet und hat dann auch gleich in der zweiten Liga 83, 84 das erste Jahr durchgespielt. Ist sofort Erster nach der Hauptrunde gewesen, hat den Aufstieg nicht geschafft. Das Ganze wiederholte sich dann noch zweimal. Also man hat insgesamt 4 Jahre in der zweiten Liga verbracht.
Genau.
Immer wieder sozusagen Erster geworden, in der Qualifikationsrunde in den ersten 3 Versuchen gescheitert. Ging ja natürlich auch darum, in die erste Liga zu kommen mit aller Macht. Und das klappt nicht und klappt nicht und klappt nicht. Was für ein Druck lastete seinerzeit eigentlich bei euch zu Hause auf der Familie, dass dieses Vorhaben eigentlich immer wieder schief geht?
Ja, also das muss ich ganz ehrlich sagen, das war nicht einfach, nicht? Also die ersten 2 Jahre, 3 Jahre war das schon, wo sie nicht aufgestiegen haben, war eigentlich mehr oder weniger auch ein kleiner Glücksfall, weil die Halle war voll, ja, die Spieler haben nicht viel gekostet. Und das war alles noch in Ordnung. Ich glaube, das 4. Jahr, wo sie dann eigentlich wirklich gesagt haben, jetzt wollen wir aufsteigen, war das große Problem, wo sie es dann wieder nicht geschafft haben. Und da war dann schon so diese Schwelle erreicht, wo man aufpassen musste, wenn das jetzt nicht wieder klappt, geht das mit dem Verein bergab. Gott sei Dank hat es dann im 4. Jahr geklappt. Damals sind sie gegen Riesersee in Augsburg aufgestiegen.
Warst du da?
Ich war auch tatsächlich da auf den Rängen. Ja, ich war.
Das muss ja auch eine wahnsinnige Stimmung gewesen sein. Es gibt so ein Video, wo Uli Egen dann nach dem Spiel dann vor irgendeiner Kamera steht und alle taumeln da hin und her. Erzähl mal von diesem Tag.
Genau.
Wie fing der an? Lag da in der Luft, wir schaffen es heute oder war das sehr unsicher?
Nee, also die waren alle so hoch motiviert. Also es war eigentlich klar, dass dieses Spiel gewonnen wird. Ja. Riesersee war damals nicht die Top-Mannschaft. Die war, glaube ich, in der Aufstiegszone auf dem 6. Platz. Für die ging es ums Nichts. Ich weiß allerdings, trotzdem hat sich Riesersee sehr bemüht, das Spiel zu gewinnen. Es gab damals einen Günther Preuß, weiß ich noch, der hat auch früher bei Preußen dann später gespielt. Der hat wirklich umhergewirbelt und jeder dachte, Mensch, warum strengt der Junge sich so sehr an? Im Endeffekt hat dann Preußen tatsächlich das Spiel gedreht und hatte ja dann auch nicht hoch gewonnen. Ich glaube, die haben damals 5-3 gewonnen. Lutz Schirmer hatte damals noch ins leere Tor getroffen, wo Grisler sie sogar noch den Torwart gezogen hat, um das Unentschieden zu erreichen. Und war natürlich Wahnsinn. Ich meine, man kennt das ja immer, wenn man aufsteigt, alle Zuschauer rennen aufs Eis, es ist ein Riesenjubel da und es war eine mega Erleichterung, dass es endlich geschafft wurde.
Und wie ging es deinem Vater mit der ganzen Geschichte dann?
Ja, das ist natürlich eine Genugtuung, nicht? Also fällt eine Riesenlast ab, nicht? Von diesem Druck. Die Presse war natürlich dahinter und meinten, ey, es muss jetzt aufgestiegen werden. Und wenn man das am Ende dann endlich hinbekommt, dann ist man natürlich überglücklich, dass man was erreicht hat, was man immer haben wollte.
Jetzt kommen wir erstmal wieder zu dir. Ja. zur selben Zeit hast du in der U18 bei den Preußen gespielt?
Nee, ich habe bei den Preußen gespielt. Das war dann im Juniorenbereich, nicht? Ich hatte damals nicht so einen guten Jahrgang. Wir waren nicht so super erfolgreich. Es gab immer nur 4, 5 Spieler in der Mannschaft, die da mit den Besten mithalten konnte. Da war bei uns leider nicht so viel zu holen. Aber wir hatten auch eine tolle Zeit.
Aber ich wollte auf den Antrieb kommen, es irgendwie mal in die Profimannschaft zu schaffen. Ja. Das hast du ja dann getan, aber zu der Zeit warst du, glaube ich, noch 2, 3 Jahre davon entfernt. Inwiefern trieb dich dein Vater in diese Richtung, dass dein Sohn da mal in seiner Mannschaft spielt? War das ein Traum von deinem Vater oder war das dein eigener Ansporn zu sagen, nee, ich möchte gerne das auch allen zeigen, dass ich richtig was drauf habe?
Ja, das sah von außen vielleicht immer so aus, dass der Vater immer wollte, dass der Sohn erfolgreich ist. Also, aber das war überhaupt nicht der Fall. Mein Vater hat mich oder meine Eltern haben mich unterstützt beim Eishockey. Aber hätte ich gesagt, ich habe keine Lust mehr, dann wäre das auch nicht ein großes Drama gewesen. Ja, natürlich immer diese typische Vaterenttäuschung, weil er natürlich immer irgendwie wollte, dass der Sohn irgendwie erfolgreich ist in dem, was er macht. Aber am Ende war das alles mein eigener Wille. Ich hatte einfach Lust, zu Eishockeyspieler zu werden. Oder auch Profi zu werden. Es hat mir immer Spaß gemacht. Und mit 20 habe ich das ja dann auch umgesetzt. Dann bin ich nach Bayreuth gegangen, habe in Hannover noch gespielt, bis ich dann halt zu den Preußen gekommen bin.
Naja, da sparst du kurz eine kleine Episode schon mal aus. Ne? Also dazu kommen wir aber wiederum ja. Gleich nochmal. Aber nichtsdestotrotz, dein Vater und die Jugend, inwiefern hat das damals eine ganzheitliche Rolle gespielt, sozusagen, dass es da die Profimannschaft gibt und auch einen gesunden Nachwuchs, der dann konstant Spieler nachliefert?
Naja, das war ja leider das Problem in Berlin, dass Berliner Spieler immer so ein bisschen zweitrangig gesehen wurden, nicht? Es gab unglaublich viele Talente in Berlin, ja, aber die wurden tatsächlich nicht richtig gefördert, ja. Da hatte mein Vater leider auch nicht so viel Einfluss dazu. Es wurden eher Spieler aus Bayern geholt, natürlich aus Kanada. Und es gab unglaublich viele Talente in Berlin, die am Ende kein Profi wurden. Das war eigentlich ein bisschen schade in Berlin, weil das war einer der Sachen, wo viele auch heutzutage sagen, Mensch, der war doch ein toller Spieler, der war ein toller Spieler, aber im Endeffekt wurde dann irgendjemand aus einer anderen Stadt genommen.
Was gab es damals für Mannschaften, wo man als junger Spieler hätte spielen können, neben den Preußen?
Naja, also die Top-Mannschaft war natürlich immer die Düsseldorfer EG.
Ich meine jetzt in Berlin.
Also in Berlin. Ja. In Berlin gab es keine Mannschaften, wo man hätte spielen können. Das war einfach, Preußen war in West-Berlin das Nonplusultra und sonst gab es nur kleine Vereine, die waren aber jetzt nicht relevant.
Okay, und am Ende der 80er war es dann Düsseldorf, der Standort. Heute ist ja, glaube ich, Mannheim mit den Jungadlern, dann haben wir München und Köln, die Junghaie.
Genau, das sind so die Mannschaften, wo jetzt, also Mannheim ist sehr stark, natürlich die Eisbären sind sehr stark, natürlich wissen auch. Ja. Das sind so da, wo die Jungspieler hingehen, die haben ja auch teilweise Akademien schon jetzt, Nachwuchsakademien, wo die mit Kombination mit Schule und Sport dann verbunden werden, was eine gute Sache ist.
Und damals wäre eine Perspektive gewesen für dich, nach Düsseldorf oder in andere Standorte zu fahren?
Für mich war eigentlich, ich war ja im guten Verein. Ja, da brauchte man nicht woanders hin. Der Traum von jedem Sportler ist, in seiner eigenen Stadt zu bleiben und da auch Fuß zu fassen.
Dann geht's jetzt wieder zurück zum BSC Preußen. Also 1987 dann der Aufstieg, beschrieben in Augsburg gegen Riesersee. Und die Preußen im ersten Jahr war eine relativ triste Angelegenheit in der Bundesliga. In der ersten Bundesliga hat man, glaube ich, in den ganzen Spielen nur 3 Siege geholt und hat sich dann in der Abstiegsrunde oder Qualifikationsrunde zur Bundesliga dann noch in der Liga gehalten. Aber ab dem zweiten Jahr Bundesliga war es dann immer, war man immer Dauergast in den Playoffs. Und man entwickelte sich als Verein zum Zuschauermagneten in West-Berlin. Kannst du mir verraten, was da eigentlich sozusagen die Formel war, um so viele Leute permanent für einen Eishockeyverein zu begeistern in West-Berlin?
Ja, ich glaube, das war damals auch eine schöne Zeit und auch genau die richtige Zeit, dass es so einen Verein gab. Ja, also jeder, der jetzt das damals mit genießen durfte, erzählt von dieser familiären Zeit, wo man zum Eishockey gegangen ist, wo man halt, da gab es noch Wunderkerzen, da gab es noch Konfetti, das war halt einfach ein Geruch von, wie schon gesagt, von den Wunderkerzen, es war eine Atmosphäre, jeder kannte sich, die Spieler waren noch sehr nah am Zuschauer dran, man konnte sich nach dem Training, nach dem Spiel mit den Spielern unterhalten, das war einfach, und dann noch mit, kombiniert mit dem Erfolg, das war das, was es eigentlich ausgemacht hat.
Waren damals die Leute auf der Tribüne trotzdem schon so ein bisschen erfolgsverwöhnt? Man hat ja dann später auch von den Preußen gesagt, im Vergleich zu den Eisbären, da keine Stimmung und viel zu erfolgsverwöhnt, meckern relativ schnell rum. Also war das damals, Anfang der 90er, auch schon der Fall?
Ja, ich glaube, das hat sich jetzt nicht viel verändert. Das ist ja häufig so. Berliner sind ja sehr, sehr erfolgsverwöhnt. Ja, das ist, sieht man in allen Sportbereichen. Wenn es dann mal nicht klappt, dann wird schnell gemeckert und wird gesagt, warum macht er das nicht? Warum wird der Trainer nicht rausgeschmissen? Jemand anderes könnte es besser. Das ist, glaube ich, der Berliner im Allgemeinen.
Insofern war ja der BSC Preußen dann auch eine Erfolgsgeschichte für die Leute. Ich meine, wir sprechen noch von einer Zeit, wo die Mauer noch stand und es in Berlin auch nicht so viel Angebot gab.
Genau. Das ist halt das, was ich schon gesagt habe. Das ist, Preußen war genau zur richtigen Zeit da. Nicht? Hertha war in der zweiten Liga. Ich glaube, es gab nur Basketball Alba, wenn es die überhaupt schon gab. Jeder Berliner war eigentlich damals froh, überhaupt eine Karte zu bekommen, weil es war am ersten Heimspiel, war das Spiel schon ausverkauft mit 6063 Zuschauern. Ja? Und die Leute standen wochenlang vorher schon an, um Karten zu erwerben.
Und inwiefern war dein Vater der Motor, um diese Vision innerhalb von wenigen Jahren den Verein, so war ja der Plan, in die Bundesliga zu führen und auch an die Spitze zu führen? Inwiefern hat das dein Vater geschafft, diesen Antrieb in diesen Verein reinzubringen? War es nur er alleine und mit harter Hand oder gab es noch andere Leute, die ebenso mitgekurbelt haben?
Nee, also es gab natürlich eine Menge, die da mitgearbeitet haben. Also ganz alleine, er war natürlich der Patriarch, ja, der natürlich so ein bisschen das Wort ergriffen hat und das wurde dann auch am Ende umgesetzt. Aber es gab einen Uli Bachmann, es gab einen Friedrich, es gab einen Klopstech, die da natürlich im Hintergrund sehr viel mitgearbeitet haben. Es ein Lorenz Funk, der das aufgebaut hat, da war er definitiv nicht allein da. Aber er hatte den Vorteil, er hatte eine Persönlichkeit, die natürlich sehr autoritär war und die Leute haben sich auch nicht groß getraut, was dagegen zu sagen, was natürlich von Vorteil in der heutigen Zeit oder damaligen Zeit war. Es wurde umgesetzt, was gesagt wurde.
Da möchte ich mal ganz direkt auch mal drauf losfragen, inwiefern war das auch zu Hause, dein Vater, eine autoritäre Person, die eher streng war, also du als Sohn, wie sehr hast du sozusagen unter seinen Eigenschaften gelitten?
Ja, es war jetzt nicht das, was man so ein bisschen denkt. Mein Vater war ein sehr familiärer Mensch auch. Er hatte natürlich eine gewisse Strenge, wo man auch mal stramm stand, aber im Endeffekt wusste man, der tut alles für die Familie. Das war für uns, wir hatten ein ganz normales Familienleben und waren auch eine glückliche Familie.
Könntest du dir so jemanden wie dein Vater innerhalb einer Familie heute noch vorstellen, dass es heute so diese Charismaten, diese starken Männer?
Ja, also mein Vater ist früher, also wie gesagt, wir sind sehr konservativ aufgewachsen worden. Also das, glaube ich, hat sich alles ein bisschen verändert, nicht? Also jetzt geht's alles ein bisschen in die anti-autoritäre Nummer rein. Ob das heutzutage nochmal alles so möglich ist, man sieht ja, die Jugendlichen machen ihr eigenes Ding. Wäre vielleicht heutzutage mal nicht schlecht, wenn es sowas geben würde, wo man auf bestimmte Werte, also Werte sind ja in der heutigen Zeit ja nicht mehr so, die gab es damals und die wurden halt auch noch umgesetzt, ja.
Hast du selber Kinder?
Ich habe tatsächlich zwei Töchter, ja.
Und leiden die sehr unter dem strengen Vater?
Nee, ich bin ein ganz lockerer, entspannter Vater. Also bei mir können sie noch machen, was sie wollen.
Also du bist schuld, dass es jetzt so viele antiautoritäre Kinder gibt.
Ja, ich bin einer der Schuldigen noch dazu, genau.
Was du gerade gesagt hast, alle rissen sich seinerzeit um die Karten beim BSC Preußen. Also ich selber erinnere mich an eine Anekdote, da ging es um ein Spiel Preußen gegen die Kölner Haie, Kölner EC damals. Das war, wobei damals schon Kölner Haie, erste Saison der DEL. Das letzte Heimspiel der Preußen im Halbfinale gegen die Kölner. Es ging, glaube ich, 3-1 aus. Und meine Mutter ist, danke fürs Wasser.
Ja, bitte.
Wenn man schon auf dem Boot ist, kriegt man auch Wasser.
Ja, na klar.
Und ich erinnere mich, dass meine Mutter morgens ins Steakhouse zum Messedamm gefahren ist. und mir und meinem, ja, dem Freund meiner Mutter zwei Tickets gekauft hat für die Südtribüne quasi. Morgens musste sie sich da schon anstellen. Es war wie jetzt bei Essensmarken verteilt worden. Und es waren auch wahnsinnige Preise für damalige Zeit. Also ich erinnere mich, für eine Stehplatzkarte waren es irgendwie 45 Mark oder so.
Ja.
Irgendwo habe ich das Ticket auch noch zu Hause. Und welche Erinnerung hast du denn an die an diese gefühlte Goldgräberstimmung von dieser Zeit? Das muss doch eine wahnsinnige Euphorie um alle herum gewesen sein.
Ja, das war natürlich, also jeder fieberte auf dieses nächste Wochenende hin, nicht, wann wieder das nächste Spiel ist, ja. Mein Vater hatte damals den Vorverkauf der Karten in einem Steakhouse im Asado am ICC halt dann, ja, hat er die Karten da verkauft und da standen die Leute schon in einer 50 Meter Schlange an, um halt überhaupt Karten zu erwerben, dass man überhaupt noch welche bekommt. Das war halt das Nonplusultra. Wer zu Preußen gegangen ist, das war halt ein Verein, der war in. Ja, das Preußen war damals sexy. Preußen wollte jeder dabei sein und um diese Stimmung mal mitzubekommen.
Politiker, also man hört so, Richard von Weizsäcker waren da.
Genau.
Oder es gibt so ein sehr, sehr lustiges Video. Da sind dann irgendwelche Staatsmänner aus Afrika da, die sich das erste Mal in ihrem Leben Eishockey anschauen.
Ja.
Das muss schon irre gewesen sein. Erinnerst du dich an genau. solche Anekdoten von damals?
Ja, ich weiß. Also Richard von Weizsäcker, da Diebken war halt regelmäßig, war auch regelmäßig da. Viele Prominente, Bernhard Brink und so damals war ja, also Musiker, Politiker von allen Bereichen. Naja, das war halt natürlich, Preußen war das, wo man hingehen musste, wenn man zum Sport gegangen ist.
Gab es da interessante Begegnungen mit diversen Leuten?
Gab viele, aber das jetzt... Es gab viele Geschichten darüber, ja.
Also keine einzelne, die so hervorsticht, wo du sagst, oh Gott, wenn ich daran denke, das habe ich eigentlich noch nie jemandem erzählt.
Die sind ja weiterhin das große Kabinengeheimnis beim Eishockey.
Oh, okay. Also sie sind also in die Kabine gekommen, ich verstehe. Ja. Naja, was in Las Vegas passiert ist, bleibt in Las Vegas.
Genau.
Du bist dann selbst, also eine Frage noch zu diesen ganzen, zu dieser Stimmung. Also du hast ja selber, kommen wir auch später noch dazu, bei Preußen gespielt. Ich will aber gerne mal, bevor ich es vergesse, wissen, es gab diese magischen 19.30 Uhr Spiele, deswegen auch am Anfang dieser Folge, na, es ist Freitagabend, 19.30 Uhr, Eishockeyzeit in Berlin, Detlef Minters charismatische Stimme,
genau.
Wunderkerzen. Und es gab die Sonntagsspiele, keine Ahnung, ich glaube, das waren 13 Uhr,
14 15.30
Uhr. 15.30 Uhr, also genau. Fußballanstoß. Genau. Halt. Hat das für dich als Spieler einen Unterschied gemacht, ob das ein Abendspiel ist, am Freitagabend oder Sonntag?
Nee, also wir Eishockeyspieler, das war für uns war das völlig egal, wann das Spiel stattfindet.
Also diese Magie von der Tribüne, also ich persönlich fand die Freitagabendspiele knisterner. Sonntag war immer so ein bisschen nüchtern, man kam vielleicht im schlimmsten Fall noch von der Kirche zur Halle direkt.
Ja. Das stimmt. Naja, natürlich Freitagabend, wenn man weiß, okay, das ist jetzt der Freitagabend und ich gehe zum Eishockeyspiel und danach gehe ich noch was essen. Das ist natürlich was anderes, als wenn man dann direkt nach dem Frühstück zum Eishockey geht. Das ist schon eine ganz andere Atmosphäre, klar.
Also wie erwähnt, du hast dann irgendwann Kaderplatz bekommen und zwar in der Saison 90-91 und du bist gleich erstmal in die Finger geraten von Trainer Craig Sahner.
Genau.
Was war denn das für ein Typ eigentlich?
Na, Craig Sahner war ein typisch harter kanadischer Trainer, der sehr viel Autorität hat, sehr viel Emotionen. Da flogen auch öfters mal irgendwelche Stühle durch die Kabine. Also er war halt ein ganz harter Hund, aber hatte natürlich auch sehr viel Ahnung vom Eishockey gehabt.
Hattest du auch in der Jugend dann solche Trainer gehabt oder gab es da erstmal nur die deutschen Trainer?
Ja, da hatte man nur hauptsächlich deutsche Trainer.
Ist es dann auch für dich als jungen Spieler dann ein Nachteil gewesen, dass du dann vorher keine Erfahrung auch mit solchen Typen hattest, vielleicht in der Jugend, dass da mal ein kanadischer oder ein amerikanischer Trainer steht, der einen auch mal anders anpackt?
Na, ich habe ja tatsächlich auch mal ein Jahr in Kanada gespielt, im Juniorenbereich und daher hatte ich schon ein bisschen Erfahrung mit diesen kanadischen Trainern.
Wusste ich gar nicht, wo warst du
da? Ja, da war ich in Calgary, habe ich da gespielt, ja.
War das vor 88?
Das war 87, 88. Ja,
also dann hast du quasi diese knisternde Stimmung vor der in Olympischen Spielen auch schon
mitbekommen. Da, das war genau in dem Jahr, wo Calgary Flames sogar Stanley Cup-Sieger wurden. Ja.
Und ah, wie hieß denn der mit den McDonald, hieß der doch?
Lenny McDonald, genau. Da, ja,
den habe ich manchmal als Profilbild bei einem der sozialen. Geiler Typ. Ja, warst du da auch bei den Spielen damals?
Ja, ja, ich war bei ganz vielen Spielen noch. Da gab es ja noch die ganz großen. Gretzky hat gespielt. Und
der wäre ja fast bei den Preußen gelandet.
Das habe ich auch gelesen. Ja, ob das wirklich stimmte, glaube ich zwar nicht, aber gelesen habe ich es auch. Ja.
Aber nochmal zu den Calgary Flames. Also ich meine, du warst ja bestimmt auch in den letzten Jahren vielleicht mal beim Eishockey oder also in den USA, Kanada.
Genau.
Was war die NHL damals für eine Liga? War das damals schon diese, oder noch die Raubein-Liga, wo die Fäuste geflogen
sind? Ja,
oder war das schon deutlich technischer?
Nee, das war ja früher noch viel mehr, nicht? Da gab es ja noch nicht diese ganzen Regeln, wie es jetzt heutzutage, man darf nicht mehr, wenn man so ein bisschen mit einem Schläger an den Körper kommt, in der heutigen Zeit wird ja sofort gepfiffen. Das durfte man ja früher noch alles machen. Ja? Da durfte man auch so richtig haken. Die Checks waren noch viel brutaler früher, die Prügeleien waren noch viel größer als jetzt, gab es viel mehr, da gab es richtige Spieler, die dafür ausgebildet wurden, sich zu prügeln. Nicht? Jede Mannschaft hatte einen Goon in der Mannschaft und die sind aufeinander losgegangen. Gretzky hatte jemanden an der Seite, der gar nicht so viel Eishockey spielen konnte, aber dafür konnte er sich gut prügeln. Ja? Also das war schon viel mehr auf Körperkontakt ausgerichtet früher.
Und inwiefern war dein Jahr in Kanada für deine Zeit dann später nützlich für dich?
Ja, das war halt im Endeffekt ist ja für jeden jungen Menschen mal gut, mal von den Eltern wegzukommen, sich ein bisschen selbstständig zu machen und sich da zu entfalten. Für mich war das ein super Jahr. Ich habe immer noch sehr gute Freunde da. Und vom Eishockey ist es natürlich auch mal eine ganz andere Nummer, weil man halt einfach mal lernt, sehr, sehr körperlich, wie ich schon gesagt habe, viel robuster Eishockey zu spielen.
Jetzt nochmal zu Craig Sahner. Also du warst 1991 da, du hast gerade mal, glaube ich, 5 Spiele gemacht in dieser Zeit bei ihm. Nicht mal Assist oder so, also scheinbar hast du kaum gespielt. Und das, obwohl dir eigentlich der Ruf des Goalgetters vorausging. Wieso gab es da diese Probleme? Warum bist du dann nach Bayreuth gegangen?
Ja, das ist, wie ich schon gesagt habe, man ist so ein bisschen, damals als Berliner wurde man nicht großartig gefördert, da kamen dann halt andere Spieler dann in die Mannschaft, die dann halt auch, sind ja dann meistens ein paar Jahre älter, sind erfahrener, sind natürlich in der Qualität dann auch besser als jetzt ein jungster 20-Jähriger. Die Trainer in der heutigen Zeit, die sind jetzt auch nicht darauf bedacht, jetzt einen jungen Spieler aufzubauen. Die brauchen sofort Erfolg und dann fällt man vorne über und überlegt dann lieber woanders hinzugehen und zu spielen, als dass man jetzt wartet, bis der Trainer einen dann aufstellt. Ne?
Und wie wurdest du von der Mannschaft aufgenommen? Weil man sagt ja eigentlich, okay, junge Spieler mussten damals tatsächlich noch die Taschen der Alten tragen und so weiter. Also das ist sicherlich normal gewesen, aber eigentlich haben auch die Alten früher die Jungen irgendwie mitgerissen und auch mal ein bisschen angestochen, dass sie ein bisschen mehr aus sich rausholen. Und du hattest, glaube ich, einen relativ schweren Stand in der Mannschaft. Ist das richtig?
Naja, also grundsätzlich hat sich das alles, was früher war man als junger Spieler immer erstmal, muss man das machen, was die Alten wollten. Ja? Das hat sich ja in der heutigen Zeit auch verändert. Also es gibt gar keine, wie nennt man es, Kasten fast in so einer Mannschaft. Ja? Wie heutzutage sind alle gleich. Früher hatte man als junger Spieler wirklich Angst vorm Kabinenfest zum Beispiel. Ja, da haben die Älteren sich was ausgedacht, wo die Jungen wirklich Angst hatten, was passiert heute mit mir. Also man war wirklich so ein bisschen geknechtet früher noch als junger Spieler.
Was sind da für Sachen passiert?
Ja, das ist
Also ein bisschen muss heute aus der Kabine auch raus, ja? Also sonst können wir, können wir über das Boot da hinten noch reden oder so.
Ja, also früher waren es wirklich Sachen, wo man so dachte, ach du Schreck, was passiert mit mir heute? Früher war es so, dass war Kabinenfest, da wurde natürlich viel Bier getrunken, wurden Essen gemacht und am Ende saßen dann die drei jungen Spieler da in der Ecke zitternd, wie so Äffchen aneinander geklammert. Was passiert jetzt um 12 Uhr? Die Jungs sind alle schon so betrunken. Ja, und dann haben die sich dann irgendwelche Sachen überlegt. Das ging
Negerkuss werfen.
Der Negerkuss werfen wäre schön gewesen. Nee, da wurde man dann teilweise auf dem Tisch getaped, halb nackt drauf, ja. Und dann haben die Jungs sich irgendwelche Sachen überlegt. Das ging von Augenbrauen abrasieren bis über Wasser über einen rüberkippen und es ist jetzt hier zwar öffentlich, aber früher hatte man ja auch noch einen Intimbereich, ja, der wurde dann teilweise abrasiert, das war ganz furchtbar für einen früher, ja, in der heutigen Zeit ist es ja, wenn das jemand für jemand anders macht, ist man ja froh und früher war es der größte Charme, wo das gemacht wurde. Wurde einmal gemacht, hat glaube ich jeder Eishockeyspieler durch, ja, weil das war so ein Ritual. Danach war man in der Mannschaft aufgenommen, aber das wollte man eigentlich nicht erleben.
Ich überlege auch schon, ob man die Folge jetzt heute nennt, BSC Preußen und der Schambereich, aber
genau.
Mal gucken, ob sich das durchsetzt. Also das klingt jetzt erstmal, wenn du drüber redest, klingt es jetzt erstmal gar nicht so schlimm.
Das war schlimm. Das kannst du dir vorstellen. Du musst dir vorstellen, du bist 18 Jahre und da sind dann irgendwie 20 Spieler um dich rum, die dich dann erstmal richtig fertig machen.
Und da gibt es ein paar Spieler, von denen man nicht denkt, dass sie eigentlich so grausam sein können, wenn man sie von außen betrachtet, so als Fan. Und eigentlich sind es die schlimmsten Killer.
Ja, am Ende, wenn man betrunken ist, ist jeder nicht mehr das, was er mal war.
Wer war denn besonders betrunken?
Ja, da kann ich dir sagen, es ist hauptsächlich die Kanadier, nicht? Also da gab es früher einen Gary Schwind, einen George Pesut, da können sich die ganz Alten dran erinnern, ja. Mit dem wollte man nicht ein Kabinenfest feiern.
Ich erinnere mich an Gates Malot.
Gates Malot war auch nicht einer der nettesten zu den Jungschen, ja, genau. Dann, die ganzen Klaus Merck war ja auch ein Torhüter, der natürlich ein super Talent hatte, aber auch dann zu den Jungschen Spielern auch nicht immer jemand war, der denen geholfen hat, mal so ein bisschen Fuß zu fassen, was ich immer ein bisschen traurig fand. Er war halt so ein Eigenbrüller, ein typischer Torwart
einfach. Ja, aber meinst du, das wäre heute anders? Also ich glaube, die Jungen müssen trotzdem noch das ein oder andere über sich reden lassen.
Ja, das müssen sie heutzutage schon noch. Wobei ich ganz ehrlich sage, ich habe letztens auch mit einem jungen Spieler geredet und die kennen das gar nicht. Wenn man die Geschichten erzählt, denen, was wir früher machen mussten als junger Spieler, sagen die alle, das kennen wir gar nicht. Wir sind, das ist alles eine Mannschaft.
Also so jemand wie Moritz Seider?
Ja.
Heute?
Es ist genau, also da der...
Meinst du, der hätte sich dann nicht so entfalten können?
Ja, also es ist natürlich, man darf nicht vergessen, es ist auch gar nicht mal so schlecht, wenn man durch so eine Schule mal durchgeht. Ja, man sieht ja in der heutigen Zeit sind es gut, nicht gerade Eishockeyspieler, aber ich finde es schon mal gut, wenn man einen bestimmten Respekt hat vor älteren Spielern oder Menschen. Und wenn man mal durch so eine Schule durchgeht, dann tut es jedem auch ganz gut.
Du bist aber, wie gesagt, dann nach Bayreuth gegangen.
Genau.
Einfach, weil du dort mehr Eiszeit bekommen hast? Oder was war der Grund, warum du
genau. dahin gegangen bist? Ja, das war dann einfach, dass der Verein hatte halt angefragt und ich habe halt auch noch die Ausbildung da zu Ende machen können in Bayreuth. Da gab es auch eine Physiotherapieschule. Und dann habe ich halt gesagt, ja, da war ich 20, ja, klar, mache ich, ist super.
Und da lief's gleich wieder viel besser?
Oder? Ja, da habe ich halt auch meine Eiszeiten bekommen und habe dann da mich wohlgefühlt und da war ich dann halt 2 Jahre. Und dann am Ende habe ich dann gesagt, okay, möchte auch wieder woanders hin. Dann hatte sich dann Hannover angeboten, wo ich dann dahin gegangen bin.
Am Pferdeturm.
Genau, am Pferdeturm. Und danach kam halt... die Möglichkeit, dann in Berlin zu spielen.
Man sagt, dein Vater hätte da, um jetzt wieder die Brücke zu schlagen, dein Vater hätte da drauf eingewirkt, dass du wieder zum BSC Preußen kommst.
Genau. Ja, also natürlich hat mein Vater mir die Möglichkeit gegeben. Es hieß, die Möglichkeit bestünde, es ist Platz in der Mannschaft, ob ich da spielen würde. Ich habe natürlich gesagt, naja, für einen Berliner ist es natürlich ein Traum, in einer eigenen Mannschaft zu spielen, bei BSC Preußen. Das ist richtig, dass mein Vater die Möglichkeit gegeben hat, aber es gab immer noch einen Billy Flynn, der auch noch da gesagt hat, ja klar, für mich ist es auch gar kein Problem, streng dich an, du bekommst deine Eiszeiten und dann war es natürlich so, dass ich da gesagt habe, klar, mache ich gerne.
Also Billy Flynn hat das auch erstmal gefressen, dass da der Philos vom Präsidenten eine Chance kriegt. Das hat weniger mit seinen sportlichen Ansichten über dich zu tun gehabt, sondern der Hermann Windler sagt.
Ja, so sah das immer so ein bisschen von außen aus. Nicht? Das wurde ja auch dann später auch immer so ein bisschen da gesagt, dass der Vater halt den Trainer gesagt hat, er muss den Filius jetzt aufnehmen in die Mannschaft. Und. Aber das ist tatsächlich völliger Blödsinn gewesen, weil ich mich vor der Saison mit Billy Flynn zusammengesetzt habe und ihm gesagt habe, Billy, du pass auf, wenn du das nicht möchtest oder wenn du dagegen bist, dann gehe ich auch gerne in eine andere Mannschaft. Die Möglichkeit besitze ich. Aber damals gab es keine Diskussion. Er meinte, nee, ist alles gut, du kannst in die Mannschaft kommen, streng dich an, etc., was man ja gerne hört als junger Spieler.
Und dann im November 94 ging Billy Flynn.
Genau.
Und hatte das was mit dem Konflikt mit deinem Vater zu tun?
Ja, ja, natürlich. Also das war natürlich, das, was die meisten Menschen ja gar nicht wissen, wie so Trainer sind ja am Ende auch Angestellte, ja, wie sie sich dem Vorstand gegenüber verhalten. Da gab es halt Diskrepanzen, Diskussionen, wo die, wo der Vorstand, natürlich auch mein Vater, nicht mit einverstanden waren mit Billy Flynn. Und dann haben sie ihn halt auch gekündigt, was danach immer so aussah, er wurde gekündigt, weil er den Sohn hat nicht spielen lassen. Was aber am Ende für der Blödsinn war, aber so wurde es nach außen hin getragen.
Waren die beiden zu unterschiedliche Typen? Weil ich glaube, so ganz unerfolgreich verlief die erste, das war die erste DEL-Saison. Ihr seid in der, nach der Vorrunde, glaube ich, genau. Tabellenführer gewesen.
Genau.
Also ganz unerfolgreich muss es ja nicht gewesen sein.
Nee. Die Mannschaft war sehr erfolgreich und Billy Flynn hat auch sehr, sehr gute sportliche Leistung abgeliefert und die Mannschaft hatte. War, wie du schon sagst, nach der Vorrunde die beste Mannschaft. Und es war halt, ja, im Endeffekt war es halt eine Vorstand-Trainer-Diskussion, nicht? Die halt dann am Ende auf meinen Rücken ein bisschen ausgetragen wurde.
Genau, der Punkt ist ja auch der, die Berliner Presse gab dich quasi auch zum Abschluss frei. Genau. Und was ist denn da im Detail damals passiert? Und ich meine, wie ging es dir seinerzeit mit dieser Situation? Wie konntest du damit umgehen?
Ja, das war mit Sicherheit eine sehr, sehr schwierige Zeit, nicht? Ich wurde ja damals so ziemlich alleine gelassen. Der Trainer wurde entlassen. Es hieß plötzlich, der Trainer ist entlassen worden. Billy Flynn hatte sich damals bei der Presse vorgestellt, dass er entlassen wurde aufgrund des Sohnes, nicht? Die Presse hat es dann so aufgezogen. Jetzt ist der Trainer rausgeflogen worden, weil er den Sohn nicht hat spielen lassen. War für mich natürlich eine unglaublich schlimme Situation, weil ich war junger Spieler. Ich hatte auch gesagt, Mensch, ich will eigentlich damit gar nichts zu tun haben. Der Billy Flynn tat mir auch leid, dass er da rausgeflogen ist. Ich hatte ja gar keinen Einfluss darauf. Und am Ende haben sich alle ein bisschen auf mich gestürzt. Und das ist natürlich auch innerhalb der Mannschaft, weil es sind ja auch viele Spieler, denen ist es ja egal, die reflektieren nicht großartig. Sie sagen auch, Mensch, das ist der Trainer rausgeschmissen, wahrscheinlich deinetwegen. Und am Ende stehst du als junger Spieler da und weißt nicht ein und noch aus. Und jeder möchte von dir Interviews haben und du sagst, ey, ich bin hier nicht der wichtigste Spieler gerade, Jungs.
Aber gerade in der Kabine, hattest du überhaupt die Chance, dich zu rechtfertigen?
Nee, das ist, also du musst dir vorstellen, wie es jetzt ja schon so, wie ich es schon gesagt habe, so als junger Spieler bist du jetzt nicht jemand, natürlich hast du deine einzelnen Gespräche, natürlich hast du viele Spieler, die auf dich zugehen und sagen, Mensch, Kopf hoch, mach weiter, mach dir keine Gedanken. Aber es gibt auch viele Spieler, denen das völlig egal ist, wie du dich fühlst, was da abgelaufen ist, die haben da ihre eigene Meinung. Und dann hast du natürlich so ein gespaltenes Verhältnis mit vielen Spielern, nicht? Wo du manchmal denkst, Mensch, du, ich kann nichts dafür, nicht? Aber das ist in der Zeit dann auch egal, jeder Sportler hat da seinen Egoismus.
Hattest du einen schweren Stand in der Mannschaft, weil man vielleicht sagen könnte, naja, wenn der Windler in der Kabine ist, der Junior, halten wir mal lieber den Mund, weil eine direktere Leitung zum Alten kann es ja gar nicht geben. Also deswegen wäre schon eher schön, wenn der irgendwann nicht mehr in der Mannschaft ist.
Das ist natürlich in den Köpfen drin, nicht? Also viele denken natürlich, Mensch, wenn wir jetzt hier irgendwas, und das passiert ja immer in der Mannschaft, über den Trainer, über den Vorstand meckern, der Sohn steht daneben, dass es dann direkt an den Vorstand weitergetragen wird. Ja, da hat man natürlich keinen Einfluss drauf. Da kann man auch nur mal sagen, Jungs, ihr könnt weiterreden. Ich erzähle hier sowieso nichts. Aber das ist wie immer, ob man denjenigen glaubt, ist halt dann wieder auch noch zweitrangig.
Eine Sache, die ich mich in meiner Recherche auch schon so ein bisschen gefragt habe, dein Vater hat den Verein gegründet, er hat den Verein dahin gebracht und man liest in dem Artikel von Klaus Vetter auch ein Zitat, wie du auf der Tribüne sitzt und hören musst, wie sich einige Fans deinen Vater ans Brandenburger Tor wünschen. Wie ging es dir damals in genau diesen Jahren quasi, wo dein Vater den Verein geleitet hat und du denkst, hier wird nach außen ein Bild transportiert, was einfach nicht der Wahrheit entspricht?
Ja, also das ist ja, damals war das ja mit diesem hängt den Windel ans Brandenburger Torspruch, war ja so ein prägnantes Thema, nicht? Die Presse, das war damals sogar noch, wo der Lorenz Funk entlassen wurde, kam das. Und da bist du halt dann, damals war ich irgendwie 15 Jahre und sitzt dann und dann rufen da 5000 Leute, hängt den Wind ans Brandenburger Tor. Das ist natürlich keine schöne Situation, weil man ja auch immer nicht weiß, was ist da jetzt eigentlich wirklich dran, nicht? Ich habe vorhin mit dir geredet, wenn die Zuschauer heute rufen würden, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht, was früher auch ein beliebter Spruch war, dann würden die Schiedsrichter die Pfeife in die Tasche stecken und vom Spielfeld gehen. Da wird nicht viel drüber nachgedacht. Nicht? Da wird mitgesungen und selber versucht man mit dieser Situation so gut wie möglich umzugehen.
Was hattest du damals, als du selber dann quasi der Sündenbock warst für die Entlassung von Billy Flynn? Also heute spricht man ja ganz schnell von Depressionen und Burnout und in dem Artikel von Klaus Vetter fällt auch der Name Robert Enke. Wie stand es damals um dich?
Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja nun jetzt auch schon fast 25 Jahre her. Ich bin immer noch erstaunt, wie ich damals damit umgegangen bin. Nicht? Also ich hatte ja da keine Hilfe. Ich hatte ja wirklich nur meine Eltern, mein Vater, der halt eigentlich auch nur sagen konnte, Kopf hoch, macht ja nichts draus und weitermachen, ja. Aber im Endeffekt habe ich selber mir da selber helfen müssen, in irgendeiner Form, dass ich auch sage, ich ziehe das Ding jetzt durch bis zum Saisonende. Viele haben auch zu mir gesagt, wechsel den Verein jetzt, weil die machen nicht alle fertig, ja. Ich habe halt gesagt, nee, ich gebe den Leuten jetzt nicht die Möglichkeit, mich jetzt hier fertig zu machen, ich mache weiter, ja. Hat mich natürlich auch in meinem Leben weiter gestärkt.
Also ich erinnere mich an die Zeit damals, wenn es hieß, der Windler steht auf dem Spielbericht, ach du Scheiße. Also ich habe es nicht verstanden, weil ich mich damals nicht so sehr damit auseinandergesetzt habe. Ich wollte einfach nur Eishockey gesehen und warum du so ein Ziel der Feindseligkeiten geworden bist, konnte ich mir nur daraus herausreiben, naja, dein Vater, genau. Der Sohn vom Präsidenten. Und du hast ja am Ende der Saison auch den BSC Preußen verlassen. War sicherlich erstmal befreiend, aber andererseits, du wolltest immer zu diesem Verein hin und dann musst du dort nicht sehr, sehr glücklich den Verein verlassen. Also wie ging es dir damals mit diesem Schritt?
Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das war ja auch dann so, dass mein Vater dann nach dem Jahr auch aufgehört hat, nicht? Und für mich war der Verein tatsächlich auch dann gestorben, nicht? Es gab ja dann auch Wechsel vom Vorstand.
Also mit dem Abgang deines Vaters war der Verein für dich gestorben?
Genau, der war dann halt auch für mich gestorben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte keinen tollen Abgang, ich war froh, dass die Saison beendet war. Dann war ja das nächste Halbjahr auch eine Katastrophe, dass halt dann die Devils dann gegründet wurden, es gab einen neuen Vorstand und da habe ich auch mit dem Verein komplett abgeschlossen gehabt.
Also du hattest quasi noch zum Ende der Saison Axel Banghardt quasi vor der Brust, der war ja damals auch schon Sponsor. Was war das für eine Zeit? Also was war da im Verein los? Also von außen sieht man natürlich immer nur, was die Presse schreibt und man kann so ein bisschen erahnen, was da los ist. Mhm. Aber tatsächlich, was lief da im Verein für ein Spektakel ab?
Naja gut, mein Vater war eigentlich froh, dass es jemand gab, der den Verein übernimmt, auch finanziell unterstützt. Und
man muss auch sagen, Axel Banghardt, genau. Beziehungsweise Banghardt und zu Hohenlohe, glaube ich, hieß
genau,
das.
Genau, genau.
Die waren damals einer der Trikotsponsoren, also genau. Auf dem Ärmel waren die mit ihrem blau-weißen Logo drauf.
Genau.
Also insofern, er war ja nicht einfach irgendwie aus dem Nichts hervorgetreten und hier bin ich und ich werde jetzt hier Präsident oder so, sondern er war ja schon im Verein als Sponsor tätig.
Genau, genau, das stimmt. Das war er schon in der Saison. Und dann haben die beiden halt gesagt, ja, wir würden diesen Verein übernehmen, beziehungsweise der Axel Banghardt. Und da war eigentlich mein Vater auch sehr froh darüber, weil er hatte eigentlich sich so ein Ziel gesetzt, 10 Jahre diesen Verein zu führen und danach den abzugeben oder in einer anderen Form weiterzumachen. Nicht? Und dann gab es diesen Axel Banghardt und am Ende, im Endeffekt, ist es natürlich alles nach hinten losgegangen, weil der Banghardt hat natürlich nur ein Ziel gehabt, damit Geld zu verdienen und eine eigene Halle zu bauen.
Heute würde man sowas Putsch nennen,
ja, genau.
Was damals passiert ist. Tatsächlich Banghardt hat deinem Vater damals vorgeworfen, dass dein Vater den Verein finanziell quasi an den Rand des Ruins getrieben hat. Er hat dann auch bewusst falsche Zahlen genannt, die er dann später revidieren musste.
Genau.
Bangert und dein Vater, diese Schlammschlacht, was ist da aus deiner Sicht zwischen diesen beiden offenbar Alpha-Tieren, der eine um die 60, dann Bangert auf der anderen Seite war, glaube ich, 28 oder so, ganz andere Typen, der eine aus dem alten West-Berlin, der andere junger Investor, vielleicht vom eigenen Vater, Egon Bangert, gepimpert ein bisschen. Was ist da für ein Konflikt entstanden zwischen den beiden?
Naja, das war eigentlich sehr, sehr traurig, weil also eins musste mein Vater immer lassen. Der war halt immer mit Herzblut bei diesem Verein dabei und der hat eigentlich auch gedacht, dass er so einen Verein jemand übergibt, der das halt auch so weiterführt, nicht? Dass dann am Ende so eine Schlammschlacht entsteht, wo halt dann so, also das hat mein Vater auch sehr, sehr, sehr fertig gemacht und traurig gemacht. War natürlich, wie du schon gesagt hast, Zahlen wurden da genannt. Ich kann mich erinnern, da hieß es, bei der AOK haben sie 2 Millionen Schulden, ja, und am Ende musste er mit viel Anwaltskosten diese ganzen Kosten aufrechnen lassen und am Ende waren 2000 Mark dann, ja, die Schulden waren, ja, also, oder Rückstände, Beitragsrückstände. Das war halt schon eine kriminelle Eigenschaft, die die hatten und das wurde ja auch zum großen Teil alles aufgelöst, aber natürlich.
Aber nichtsdestotrotz gab es ein Defizit, also sozusagen, also es gab schon ein paar wenige Millionen, aber immer ein paar Millionen Verbindlichkeiten, die auf dem Verein lasteten, als sein Vater das Zepter an Bangert übergab. Hat dein Vater dann irgendwann den Überblick verloren über den Verein oder was ist da alles passiert?
Naja,
die Mannschaft war relativ teuer.
Genau, naja, das ist natürlich so, es ging natürlich so in diese ganze Nummer, man brauchte einen großen Investor für so einen Eishockeyverein, nicht? Und das ist natürlich in den letzten Jahren nur noch hauptsächlich durch Zuschauereinnahmen, durch kleine Sponsoren gestützt wurden. Es gab weniger vom Senat dazu, früher wurde ja sehr viel vom Senat noch dazu bezahlt, das gab es auch nicht mehr und dadurch sind natürlich viele Kosten entstanden, die dann mit diesen Zuschauereinnahmen gar nicht mehr eingebracht werden konnten.
Im Vorgespräch hatten wir das ja auch schon, dass der Berliner Senat nach dem Mauerfall einfach nochmal ganz anders kalkuliert hat. Genau. Also quasi ist der BSC Preußen auch so ein bisschen Opfer des Mauerfalls und den Auswirkungen. So, jetzt nochmal zu Bangert. Also Bangert wollte den Verein übernehmen und wollte ihn im Prinzip als Spielstein nehmen, um eine große Halle in Berlin zu bauen. Man spricht von 20.000 Mann Halle über dem S-Bahnhof Olympiastadion. Also wenn man sich das mal heutzutage vor Augen hält, ist ja schon gigantomanisch und brauchte einen Verein, den er als dauerhaften Mieter da reinsteckt.
Genau.
Und gleichzeitig dann eben diese Schlammschlacht gegenüber deinem Vater. Man spricht von Steuerhinterziehung, doppelter Buchführung und so weiter. Wie sehr litt dein Vater eigentlich unter diesem Krieg, der aus dem Hause Bangert da auch mit weiter betrieben wurde?
Naja, es ging ja mindestens diese ganze Anwaltsnummer ging ja bestimmt nur über ein Jahr, nachdem er da aufgehört hat. Und das hat den zum Teil auch gebrochen, auch zum Teil auch so hat ihn auch die ganze Eishockey-Lust verdorben.
Aber was ich nochmal fragen muss, also ich meine, offenbar, also ich habe ja vorhin gesagt, geputscht. Man sagt, oder es war wohl so, dass die Mitglieder des BSC Preußen deinem Vater die Entlastung entsagt haben, aufgrund der falschen Zahlen von Bangert.
Ja, das war ja auch damals, nicht? Also der Bangert hat es natürlich geschafft, diese Mannschaft hinter sich zu kriegen, auch mit Lügen halt auszustatten und die haben ja auch alles geglaubt, nicht? Und wie du ja schon gesagt hast, die Zahlen waren alle komplett falsch. Der Vorstand wurde damals nicht entlastet. Das war für die Familie natürlich auch existenzbedrohend, ja, für uns, weil er stand mit seinen ganzen oder stand ja mit den Schulden im privaten Sinne dann in Verantwortung. Ja, und war für uns alle sehr, sehr belastend.
Es gibt so einen Artikel, da wird beschrieben, wie dein Vater traurig über dieses Buch mit der Hand streicht und sagt, ja, ich habe es doch eigentlich alles nur gut gemeint. Hat dein Vater da diese ganze Führung des Vereins, also quasi auch ein Verein, der quasi erstmal ein eingetragener Verein ist, ganz normal, Sportverein, wie man das heutzutage immer kennt. Und gleichzeitig wird die DEL gegründet, es geht in eine neue Zeit der Gesellschafter, die Eishockeyvereine sind ja heute keine eingetragenen Vereine mehr, sondern es gibt dann irgendwelche Leute, die dann da Privatgeld reinbuttern oder die Stadt wie in Straubing buttert da eine Menge rein. Ist dein Vater quasi ein Opfer der Zeit, dass er quasi das nicht überblickt hat, was da auf die Sportwelt und auf die Eishockeywelt zukommt?
Ja gut, der war natürlich noch einer von der alten Garde, nicht? Also das war wirklich noch damals nur mit Herzblut und wahrscheinlich hat er auch dann irgendwann gesehen, dass es das, was er einbringen kann, nicht mehr ausreicht, nicht? Und im Endeffekt ist die Zeit für ihn auch damals nach diesen 10 Jahren auch wirklich vorbei gewesen. Es ist nur schade, dass es halt in den Ablauf so war und es hätte eigentlich auch viel besser laufen können, dann würde es wahrscheinlich BSC Preußen immer noch geben.
Bangert hat genau den BSC Preußen, den Verein, quasi in den Konkurs laufen lassen, 95, und hat dann einen neuen Verein gegründet, die Preußen Eishockey, Preußen Devils Eishockey GmbH mit der Lizenz vom BSC Preußen. Und die DEL wollte seinerzeit eigentlich auch schon die Devils nicht mehr an den Spielbetrieb teilnehmen lassen. Und aufgrund einer netten Präsentation hat dann die DEL-Führung, ich glaube, Gernot Trippke war da auch schon in Amt und Würden, den Verein noch teilnehmen lassen, hat eine Gratis-Mannschaft gehabt, wollte eigentlich auch ohne Preußen Jugend dann antreten. Dazu hat man ihn dann auch noch wiederum gezwungen. Also es war eigentlich alles Wahnsinn, totaler Wahnsinn. Ja, und der Verein war quasi entkernt und mit einer komplett neuen Leitung.
Ja.
Das muss deinem Vater doch in den Wahnsinn getrieben haben, zu sehen, was aus deinem Kind, was für ein Monster daraus wird.
Ja, definitiv, nicht? Also es waren halt, wie du schon gesagt hast, ich wollte eigentlich nur Gutes tun für den Verein und ich wollte eigentlich, das war ja wie sein Kind, nicht? Darf man nicht vergessen. Und wenn dann andere dieses Kind halt so ruinieren und fertig machen, das war für ihn natürlich sehr, sehr traurig.
Wie war das für dich?
Für mich war das, ich habe damit abgeschlossen gehabt. Ich wollte damals auch nicht mehr viel hören und sehen, weil wir waren ja wirklich pausenlos in der Presse. Du darfst ja auch nicht vorstellen, also kannst dir auch vorstellen, überall, wo man im Restaurant war, wurde darüber gesprochen zu der Zeit. Mein Name ist häufig gefallen von meinem Vater. Das war alles, ich bin kaum mehr ausgegangen. In den Zeitungen stand es jedes Mal. Also es war furchtbar.
Du bist dann auch ins, wollte ich vorher schon besprechen, aber irgendwie hat sich das jetzt anders entwickelt. Du hast dann deine Profikarriere beendet.
Genau.
Und bist zum Schlittschuhclub in den Amateurbereich gegangen.
Ja, das war schon Halbprofibereich, nicht? Weiterhin. Das war in der zweiten Liga dann eigentlich, beim Berliner Schlittschuhclub. Das war eigentlich eine sehr schöne Zeit, weil damals sind sehr viele Berliner Spieler zusammengekommen. Damals gab es einen René Bielke, der stand bei uns im Tor. Ein Heiko Avicius hat vorhin mitgespielt, auch ein Berliner, sehr guter Berliner Spieler. Wir waren auch sehr erfolgreich in dieser Liga. Und da haben wir noch 2 Jahre gespielt und dann, wie es auch immer so kommt, ist dieser Verein auch pleite gegangen.
Irgendwie West-Berlin, Eishockey, Geld,
das ist schwierig.
Passt so wenig richtig. Das bis stimmt. In die heutige Zeit.
Das stimmt.
Jetzt mal zu deinem Vater, also nachdem diese ganze Geschichte dann irgendwie abgeschlossen war, dein Vater hat dagegen geklagt?
Genau. Naja, es ging halt über Anwälte die ganze Zeit, nicht? Bis dann halt wirklich diese Zahlen wurde halt so rauskristallisiert, dass das alles gar nicht so gestimmt hat, was der Bangert dann eigentlich gesagt hat. Er hat es eigentlich nur offiziell in der Presse widerlegt und hat gesagt, das stimmt alles nicht so, wie er es erzählt hat. Im Endeffekt ist er da ja dann auch plötzlich weg gewesen. Sein Vater, der Egon Bangert, hat es dann übernommen und er war spurlos verschwunden in Südafrika.
Wo auch immer er heute ist.
Wo er auch immer heute ist.
Und der Vater selber war auch 3 Jahre dann im Knast?
Genau, der hat irgendwie ein bisschen mit den Aktien, hat er irgendwie eine Aktiengesellschaft gegründet und hat halt die falschen Zahlen auch da offengelegt und da musste er für 3 Jahre ins Gefängnis.
Ganz blöd gefragt, hat das dein Vater, als er das gehört hat, was da mit Bangert und Sohnemann passiert ist, hat ihn das irgendwie zumindest ein bisschen befrieden können in der ganzen Geschichte?
Ja, nee, also ich glaube, mit dem Egon Bangert hat er gar kein Problem gehabt, nicht? Das war ja eigentlich, glaube ich, ein ganz, ganz netter Mensch, der auch einfach sein Geld reingesteckt hat, obwohl er keine Ahnung so richtig vom Eishockey hatte. Und beim Axel Bangert, da war es einfach eine Sache, also ich weiß nicht, ob man da Befriedigung hat, das ist, glaube ich, auch Blödsinn.
Also zu Axel Bangert, diese Anekdote möchte ich noch raushauen. Irgendwann hat der Spiegel 1997 geschrieben über Axel Bangert, nur dass man sich den Mann mal vorstellen kann. Man spricht bei diesem Mann von einem missbräulichen Gebrauch von Haargel.
Genau.
Wenn man sich heute mal ein paar Bilder von dem Mann, wenn man sie findet, heraussucht, kriegt man ein Bild davon, was das wohl für ein Geisteskind war.
Ja.
Ich hab den Mann auch tatsächlich nur ein paar Mal vor der Halle immer gesehen und dachte, oh, total unnahbar, der interessiert sich gar nicht eigentlich für das Drumherum. Also kein Vereinsplayer. So.
Ja, also man will jetzt hier nicht zu sehr, aber ich glaube, so ein 28-jähriger Mafioso mit gegelten Haaren, so kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Anzug, schwarzer Anzug, gegelte Haare, weiße Zähne, und dann noch 28. Das war,
weiße Zähne, das finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm.
Weiße Zähne geht noch. Aber dieses Lachen dazu vielleicht, ja.
Genau. Oh Gott. Nochmal zu deinem Vater. Also dein Vater ist 2014 gestorben.
Genau.
Dann ist es sehr still um ihn geworden. Wie hat er die letzten Lebensjahre verbracht?
Ja, mein Vater hat sich ganz schön als Gegenteil dann entwickelt. Er wurde ein sehr, sehr liebenswürdiger Mensch, also auch in der in der Familie, ja, hat sich sehr viel um die Familie gekümmert. Mit ihm, er war sehr nahbar, was er früher nicht so war. Und er hat eigentlich so ein bisschen die Zeit genossen, halt mehr mit der Familie rumzuhängen.
Und das Asado, das hat er dann auch irgendwann verkauft? Oder?
Genau, die Zeit des Steakhouses war vorbei. Er war ja nun auch schon, ich glaube, Mitte 60, wo man dann halt auch nicht mehr selbstständig im Restaurant arbeiten sollte.
Ja, das war dann, glaube ich, eine sehr traurige Nachricht für alle Preußen-Fans, die damals auch mit dabei waren, zu hören, dass dein Vater nicht mehr da ist. Gab es dann von den ehemaligen Fans dann auch nochmal Leute, die auf dich persönlich auch zugegangen sind irgendwann mal und gesagt haben, wir haben uns damals einfach scheiße verhalten?
Also jetzt durch den letzten Bericht, auch der im Tagesspiel war, habe ich unglaublich viele Nachrichten bekommen von ehemaligen Preußen-Fans, die ich gar nicht kannte. Und genau das, was du schon gesagt hast, es haben sich unglaublich viele Leute bei mir entschuldigt und gesagt, Mensch, ich habe gar nicht nachgedacht, was ich damals gerufen habe, was ich damals gemacht habe und so. Ja. Also das fand ich schon sehr bemerkenswert.
Wie fühlst du dich, wenn du das heute so hörst? Also
ich finde es eigentlich sehr schön, weil es war ja eine Zeit, ich konnte ja nie was auflösen groß. Ja. Also es wurde ja immer nur berichtet, aber ich hatte ja keine Möglichkeit, mal eine Gegendarstellung zu geben.
So wie es heute wahrscheinlich möglich wäre. Wir hatten jetzt ja Toru Nariga von Hertha BSC, genau, der dann irgendwie eine Message rausgehauen hat, der auch einen wahnsinnigen Support von vielen Leuten im Internet hatte.
Ja.
Was glaubst du, wie es damals ausgegangen wäre, wenn es damals schon das Internet in der Form von heute gegeben hätte?
Naja, das wäre eigentlich für mich damals auch ganz gut gewesen, weil man hatte ja, wie gesagt, also keine Gegendarstellung. Ich war ja schon jemand, der nicht mehr die Zeitung aufgeschlagen hat, weil ich ja eigentlich nur noch Angst hatte, dass mein Name da drin stand, nicht? Und damals, die Menschen haben sich halt das rausgenommen, was sie hören wollten. Das ist ja auch viel interessanter, als wenn man jetzt erfolgreich ist. Lieber diese Geschichte mit dem Vater, Sohn, war ja eine große Geschichte in Berlin.
2002 sind bei den Capitals dann die Lichter ausgegangen? Oder 2003?
Ja, 2003.
Sowas, also Anfang der 2000er, ja. Also ist man aus der DEL abgestiegen. Man hat dann auch, hätte auch keine Lizenz mehr bekommen. Die Vereinsführung um die Capitals hat den Verein auch systematisch über Jahre zugrunde gerichtet. Mhm. Als du das dann gehört hast, dass dieser Verein nicht mehr existiert, den dein Vater damals gegründet hat, hat das bei dir noch irgendwas geregt, weil du ja sagst, eigentlich hast du damit abgeschlossen?
Ja, nee, für mich war das jetzt auch, irgendwann war das eine Sache, die einfach auch vorbei ist. Also es hat sich ja auch, alle zwei Jahre gab es jemanden Neues, der sich als Präsident da hervorgetan hat. Es gab immer wieder, also am Ende war es dann halt Egon Bangert, aber jetzt auch die letzten Jahre gab es diesen Verein ja auch noch in irgendeiner Form.
Mit Lenz Funk, ne?
Also ja, Lenz Funk gab es auch noch mal, der war glaube ich auch so um die 2000er, nicht? Wo der Verein dann auch wieder pleite ging. Es war gar nicht mehr möglich, halt diesen Verein nach oben zu bringen, weil man hatte eigentlich dann nur noch die schlechten Sachen in Erinnerung. Die Sponsoren waren auch alle vergrault und das war schon sehr, sehr schwierig.
An der Stelle machen wir mal einen Punkt mit dem Verein, wie er damals war, und der ist ja, wie gesagt, auch bestattet, muss man so sagen. Es hat sich dann aus den Young Capitals ein neuer Verein gegründet, quasi die Erbmasse der Berlin Capitals hat dann den Verein ECC Preußen Juniors gegründet. Mhm. Du hast selber da gespielt. Erzähl mal, was war das eigentlich für ein Verein? Was war die Intention von diesem Verein?
Naja, das war ja dann halt, da gab es noch einen Jesse Panik, den können sich auch noch an viele erinnern, nicht? Der war dann halt der Trainer und im Endeffekt war es halt auch wieder ein kleiner Versuch, was aufzubauen, ja, aufzubauen mit jungen Nachwuchstalenten. Ich war nicht mehr der Jüngste da, ich war da glaube ich dann 34, 35, und dann haben wir halt versucht, in einer unteren Liga erfolgreich zu sein, waren wir aber auch. Aber im Endeffekt ist immer das Gleiche. Wenn das Geld nicht vorhanden ist, wenn die Struktur nicht da ist, wenn nicht der richtige Vorstand da ist, dann kann man auch nichts aufbauen.
Hatte der Verein, also ich habe den Verein ja auch jetzt ein bisschen begleitet vor ein paar Jahren und ich hatte immer das Gefühl, es gibt ganz viele Leute, die ganz viel Gutes offenbar wollen, aber eigentlich, sag ich mal, denen das Geschick eines Unternehmers fehlt, die Gesamtheit im Blick zu haben. War das in der Geburtsstunde vom ECC Preußen auch schon so, dass du das Gefühl hattest, ist zwar schön, hier haben wir den Panek, Rentsch hat ja, glaube ich, auch noch immer wieder mitgespielt, du warst dabei, Dimmert, glaube ich, war auch.
Dimmert war auch mal dabei, ja, genau.
Und obwohl quasi so viele ehemalige Preußen dabei waren, eigentlich hat quasi eine ordnende Hand gefehlt.
Genau. Das ist natürlich richtig. Also es gab halt keinen, der richtig geschäftstüchtig war und halt auch wusste, wie man halt Geschäfte leitet, wie man Strukturen richtig ordnet. Nicht? Es waren halt lauter kleine Leute da, die am Ende ja auch ihre eigene Arbeit hatten und auch nicht die Zeit dafür. Das war ja der Vorteil bei meinem Vater, der damals dieses Restaurant, das Asado hatte und nebenbei halt so einen Verein aufbauen konnte.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, das stimmt.
Kriegst du von dem Verein noch was mit, von den Problemen, die der Verein hat? Also man spricht jetzt auch davon, dass sie gegen die Insolvenz kämpfen und in der vierten Liga jetzt quasi wieder rumdümpeln.
Also ich höre das immer so ein bisschen, ich höre auch viele, die, wenn ich die treffe, versuchen, welche auch mich zu überzeugen, nicht mal in diesen Verein zu gehen, vielleicht wieder was aufzubauen, was früher mal entstanden hat. Ich habe immer gesagt, also ich bin jetzt überhaupt nicht daran interessiert, ja, aber natürlich wäre das irgendwie nur möglich, wenn halt auch richtige Leute dahinter stecken. Ich habe immer so mal gesagt, Mensch, holt doch mal einen Holzmann, ja. Das ist ein Name in Berlin, ja, der, wenn der irgendwo noch zu den Sponsoren hingeht und sagt, Mensch, wir wollen hier was aufbauen, dann wäre das noch interessant, weil die immer noch in den Gedanken leben, die Mensch Holzmann, Klaus Merck, geht's mal los, so eine Leute, nicht? Das könnte die wieder beflügeln. Aber nicht, wenn irgendwie Karl-Heinz Müller dann da hinkommt und sagt, könnte mal ein bisschen Geld geben. Das funktioniert nicht mehr.
Glaubst du, dass das Westberliner Eishockey eigentlich irgendeine Chance nochmal hat, irgendwie wieder aufzuerstehen? Also, weil ich habe das ja auch im Vorgespräch gespürt. Du hast ja auch noch eine Mannschaft, ich sag's jetzt mal, eine Hobbymannschaft, die.
Genau.
Wie heißt die?
West-Berlin Boys.
Die West-Berlin Boys.
Ja, ja.
Ja, das soll jetzt, und das finde ich, also für mich als West-Berliner, da geht sofort das Herz auf. Nicht, weil ich irgendwie was gegen den Osten habe oder um jemanden auszurichten, sondern das ist ja quasi etwas, auf das man sich als West-Berliner Kind durchaus wieder zurückentsinnen kann. Also, also quasi im positiven Sinn einen West-Berliner Standort aufzubauen. Nicht, um sich abzugrenzen, sondern einfach was Eigenes hinzustellen.
Genau.
Glaubst du, da hat West-Berlin und das Eishockey hier in der Stadt überhaupt eine Chance in den Konstellationen, wie sie jetzt existieren?
Also ich kann eigentlich gar nicht genau das, ob das wirklich mal so der Fall ist. Ich glaube, es hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, man braucht ja auch eine eigene Halle. Nicht? Das ist das größte Problem, was hier West-Berlin hat. Ja? Wir haben einfach keine Halle, wo halt sowas aufgebaut werden kann. Wenn man das nicht besitzt, was wie früher die Jaffeestraße, die 6.000 Zuschauer beherbergen konnte und jetzt passen in den Hallen nur zwischen 1.000 und 2.000 Personen rein, da weiß man ja schon von vornherein, wenn man da Leute holt, die Möglichkeiten besitzen, dass es gar nicht erst weitergeht. Das ist halt dieser Standort Berlin so schwierig.
Schwierige Geschichte. Aber du als West-Berliner, was fehlt dir jetzt eishockeytechnisch in Berlin? Also fühlst du dich als eishockeytechnisch auch irgendwie irgendwo abgeholt, auch von den Eisbären? Weil die sind ja jetzt inzwischen auch ein Gesamt-Berliner Verein und werden von den wenigsten, auch gerade von den Jungen, nicht mehr als nur Ostverein wahrgenommen. Wie geht's dir mit den Eisbären?
Ja, also ich habe jetzt nicht so ein persönliches Verhältnis zu den Eisbären, das hat aber jetzt nichts Negatives damit zu tun. Ich bin halt immer noch Eishockey verbunden. Ich schaue mir auch ab und zu die Eisbären-Spiele an, gehe auch nochmal hin zu den Spielen. Finde es auch schön, wenn die gewinnen, erfolgreich sind. Aber jetzt, dass ich jetzt mit Herzblut, wie früher bei den Preußen bin, wo ich nach jedem Drittel angerufen habe, wie es jetzt beim Auswärtsspiel steht, das ist bei weitem nicht mehr der Fall.
Also du scheinst mit dem Eishockey auf jeden Fall deinen Frieden gefunden zu haben. Was gibt es heute, haben wir 2020, was gibt es heute nach fast 25 Jahren, die der Verein nicht mehr so, auch mit dem Namen nicht mehr existiert? Was verbindet dich heute noch mit dem BSC Preußen? Wo findet man in deinem Leben noch den BSC Preußen wieder?
Ja, also Das Schöne ist immer, dass alle Menschen, die früher beim BSC Preußen waren, immer von diesen ganzen Emotionen und Gefühlen und von den positiven Seiten berichten. Ja, also jeden, den man trifft, redet gar nicht mehr über diese schlechten Zeiten, sondern nur über die guten. Und das ist eigentlich immer schön, wenn man über diese ganze schöne Vergangenheit reden kann. Jeder sagt immer, Mensch, was war das für eine schöne Zeit? Und das macht einen eigentlich immer so ein bisschen glücklich, dass man das dass man dabei war einfach, nicht?
Kann ich auch sagen, aber ja, eben von der Tribüne aus.
Ja.
Also mir fehlt es tatsächlich.
Ja.
Also ich würde ja nicht alles geben, das nicht, aber ich wäre extrem glücklich, wenn man wieder so eine Halle hinstellt, die muss ja nicht mal schön sein,
ja,
sondern einfach so wie damals, flache Decke, 6000 Mann Baum.
Genau.
Ja, also Eisbären fehlt mir auch jeglicher Bezug.
Ja.
Gerade auch, weil man als Fan vor Spielen gegen die Eisbären oft auch komische Typen getroffen hat aus Hohenschönhausen, ja, die damals nicht so gut drauf waren, wie die heute zum Beispiel.
Genau.
Nun gut, schließ mal Eishockey jetzt mal ab.
Mhm.
Heute bist du Unternehmer.
Genau.
Mit diesem ganzen Hafen hier, mit diesen ganzen Booten, Anlegestellen, mit das H2 Loft, so heißt
genau
das Boot, wo wir hier drauf sind. Hier
genau
wohnst du auch.
Genau.
Das hast du dir so auch bauen lassen, entworfen.
Genau.
Ich meine, was ist denn das für ein Entschluss überhaupt, sich auf ein Hausboot umzuziehen?
Kennt ja
man ja nur von ja, Hallo Spencer, ne?
Ja, oder von Günther Gabriel. Ja, also das war mal so eine verrückte Idee. Ich war vor 5 Jahren mal mit meiner Ex-Freundin damals auf dem Hausboot und habe so ein kleines auf dem Müggelsee gemietet und dann habe ich halt gedacht, Mensch, das müsste man groß bauen lassen für Business-Meeting, selber zum Wohnen drauf, für meinen Geburtstag mal. Und dann habe ich das bauen lassen und ja, das ist so eingeschlagen in Berlin, dass dann halt hier prominente Personen auch da waren und insgesamt gut lief. Dann ist der Yachtbesitzer von dem Hafen hier gestorben und ich hatte das große Glück, dass die Erben sich entschieden haben, dass ich den kriegen durfte.
Wie ist es, wenn man Leute durch sein Wohnzimmer laufen lässt bei Partys?
Ja, das fragen mich immer viele. Das ist doch dein Privatbereich und so und hin und her. Aber ich sage auch mal, Leute, ey, ihr macht auch Airbnb, ja, wenn ihr irgendwo seid oder ihr seid auch in Hotels. Klar ist das immer so ein bisschen sehr persönlich. Frauen können das gar nicht verstehen, weil die haben immer Angst, dass man das in den Unterhosen rumgekramt wird.
Mache ich auch immer.
Genau. Aber ich habe damit gar kein Problem. Das wird mal ein bisschen weggeräumt und dann, die sind ja auch nicht ewig drauf.
Und die allerletzte Frage, bevor ich dich dann sozusagen in dein nächstes Meeting oder nächste Veranstaltung schicke. Du warst ja Physiotherapeut 20 Jahre lang und dann eben Unternehmer. Auch, ich meine, du hast mit Gastronomie zu tun, da denkt man natürlich sofort wieder an deinen Vater und das Steakhouse. Inwiefern ist sein Geschäftssinn heute für dich ein dankbarer Wert an Erfahrung?
Ja, naja, ich habe ja, also man versucht ja immer aus jeder schlimmen Geschichte das Positive zu ziehen, ja. Und diese ganze Geschichte, was damals abgelaufen ist, hat mich natürlich auch sehr geprägt, auch in einer gewissen Härte, in dass bestimmte Sachen, die halt passieren, dass es schlimmere Sachen gibt, dass man halt das durchstehen muss, dass man halt weiterarbeiten muss, das Leben geht weiter, ja. Und das ist eigentlich einer der Gründe, wo ich mal früher mal sagte, ey, wieso muss ich diesen ganzen Mist hier eigentlich durchmachen? Ich glaube, jetzt ist es so der Zeitpunkt gekommen, wo ich da merke, das, was ich hier habe, sieht zwar alles toll und schön und so aus, aber im Endeffekt ist auch viel Arbeit, sehr viel harte Arbeit. Man hat mit vielen Menschen zu tun, die einen auch nicht immer das Beste wollen, aber damit kommt man viel besser klar, weil ich ganz andere Sachen erlebt habe schon.
Harald, wenn jetzt Hörer unseres kleinen Familienpodcasts Bock bekommen haben, bei dir eine Hochzeit zu feiern oder ein Meeting zu machen, oder man kann, glaube ich, auch nur einfach diese Tiny Houses mieten und da am Wochenende drin wohnen.
Genau.
Wo findet man das im Internet?
Das findet man, also der Yachthafen heißt hier Sunset Marina, wie der Sonnenuntergang, Sunset Marina, ja, sehr schön. Genau, einfach Sunset Marina Berlin eingeben bei Google oder oder uns einfach anschreiben bei info@sunset-marina.de und dann kann man gerne bei uns feiern, was man gerne feiern möchte.
Auch Social Media, du und Social Media, gibt es das heute?
Genau, auch das bei Instagram, Sunset Marina, hier auch das H2 Loft ist auch auf Instagram. Das ist
ein wunderschönes Boot, ich muss ganz ehrlich sagen. Also,
Dankeschön.
Vielleicht komme ich nochmal zurück.
Ja, sehr gerne.
Also Harald, tausend Dank erstmal für deine Zeit und auch für deine Offenheit, auch über deine Geschichte und auch über deine Familie zu sprechen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich bin wirklich wahnsinnig begeistert auch, wie offen du bist. Und tausend Dank erstmal dafür.
Vielen Dank auch, dass du da warst.
Sehr gerne. So, und wer uns auch auf den sozialen Kanälen da im Internet irgendwie suchen will, findet uns erstmal bei platschsport.de, ganz einfach. Und bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter, diesen ganzen Quatsch. Folgt uns dort und kommentiert das mal. Und wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, wie schön oder wie schlimm ihr das hier alles findet, was wir hier machen, dann einfach eine Mail an kontakt@platschsport.de schreiben. Und wenn ihr schon dabei seid im Internet, geht doch mal zu Apple Podcast, wenn ihr ein iPhone habt, und geht da zu Platschsport und scrollt mal bis ganz nach unten. Da kann man 1 bis 5 Sterne vergeben. Und ich bitte euch, 5 Sterne zu vergeben und vielleicht noch einen kleinen Kommentar darunter zu schreiben, wie toll das hier eigentlich alles ist. Nun gut, das war's auch schon.
Ja, vielen Dank. War ein schönes Interview. Ich danke dir und ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ja,
wahnsinnig gut. Also jetzt kommt noch die Abschlussmusik und ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und geht mal wieder zum Eishockey. Ne? Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Plattsport. Der Sportpodcast.